Sukhodam. Kultur, wo unter tut geht. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich auf Instagram ein Foto von einer guten Freundin von mir am Wandern gesehen. Das hat so schön ausgesehen, ich habe es gerade geliked. Wo ist schon wieder der Ort, wo sie ist wandern? Das habe ich natürlich gerade schnell gegoogelt. Nachher habe ich einen Kaffee getrunken und dazu noch schnell ein Mail geschrieben. Auf dem Weg ins Rabi-Studio bin ich noch gepostet. Zahlt habe ich mit dem Kärtchen. Eigentlich wollte ich zu Fuß gehen, aber weil es so kalt war, habe ich doch den Bus genommen. Mein Billett habe ich mit dem Handy gelöst. Nur schon bis ich hier im Rabi-Studio war, habe ich digitale Spuren hinterlassen. Digitale Daten sind ein immer grösserer Teil von unserem Alltag und werden auch immer mehr von den Behörden genutzt. In der heutigen Sendung schauen wir uns dazu zwei Beispiele an. Zuerst eine neue Gesetzesänderung im Asylgesetz.
Also wenn Asylsuchende keine Ausweispapiere bei sich haben, dann dürfen jetzt die Schweizer Behörden neu zur Abklärung von Identität, Nationalität oder Reiseweg ihre Handys, Tablets oder auch andere elektronische Datenträger durchsuchen.
In Europa wird in den Verwaltungen immer mehr mit digitalen Daten und Algorithmen geschaffen.
Aber wenn man im europäischen Umfeld schaut, dann denke ich, ist die Schweiz allgemein, was die öffentliche Verwaltung angeht, noch nicht so weit vorne mit dabei. Vielleicht eher noch ein bisschen langsamer oder auch vorsichtiger mit dem Einsatz von seinem System. Aber es ist sehr am Zunehmen. Wenn wir jetzt aber den Polizeibereich anschauen, sehen wir, dort ist die Schweiz schon vorne mit dabei im europäischen Vergleich.
Wie nützt die Polizei in der Schweiz digitale Daten? Dieser Frage gehen wir im zweiten Teil der Sendung nach. Du hörst Subkutan mit mir am Mikrofon, der Lea Staduma. Subkutan. Ein Foto vom letzten Geburtstag von einer guten Freundin, eine Nachricht an meine Schwester oder ein Mail an meine Chefin. Ich behaupte jetzt mal, dass man so ähnliche Daten auf den meisten Smartphones findet. Ganz klar ist, diese Daten sind persönlich und sie müssen geschützt werden. Weil ein Recht auf Privatsphäre haben alle. Aber das Parlament hat vor kurzem eine Änderung im Asylgesetz beschlossen. Der Staat hat neu Zugriff auf das Handy und andere elektronische Datenträger von Asylsuchenden. So kann die Identität von einer asylsuchenden Person schneller festgestellt werden, steht im Initiativtext. Eliane Engeler von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe steht der Gesetzesänderung kritisch gegenüber. Ein Beitrag von Nina Anliker.
Rund 11'000 Menschen, so viel, haben letztes Jahr in der Schweiz einen Asylantrag gestellt. Das sagt das Staatssekretariat für Migration SEM. Kommt eine schutzsuchende Person in die Schweiz, dann wird ziemlich gleich die Frage nach der Identität und die Frage nach der Nationalität gestellt. Es kommt aber häufig vor, dass asylsuchende Menschen kein Ausweispapier bei sich haben oder noch gar nicht im Besitz von Ausweisdokumenten waren. Ist das der Fall, dann muss die Identität und Nationalität auf andere Art und Weise geklärt werden. Da können zum Beispiel persönliche Fotos weiterhelfen. Bis vor kurzem konnten asylsuchende Menschen freiwillig Fotos und andere persönliche Daten vom Handy oder allenfalls auch vom Computer oder Tablet den Behörden zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren ist in den europäischen Ländern aber eine neue Forderung aufgekommen. Die Behörden sollen auch ohne Einverständnis von asylsuchenden Menschen die Daten von den Handys und Co. dürfen auswerten. In der Schweiz ist die Forderung das erste Mal im Jahr 2017 aufgetaucht. Dann hat der SVP-Nationalrat eine parlamentarische Initiative dazu eingereicht. Laut dem Initiativtext wird das Schweizer Asylwesen durch das effizienter werden. In seiner letzten Session hat das Parlament die Initiative angenommen. Und das ziemlich eindeutig.
Also wenn Asylsuchende keine Ausweispapiere bei sich haben, dann dürfen jetzt die Schweizer Behörden neu zur Abklärung von Identität, Nationalität oder Reiseweg ihre Handys, Tablets oder auch andere elektronische Datenträger durchsuchen.
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert die Gesetzesänderung scharf. Die Mediensprecherin Eliane Engeler:
Das ist ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre der Asylsuchenden.
Der Schutz vor Privatsphäre, das ist ein Grundrecht in der Schweiz. So ein Grundrecht kann in gewissen Fällen eingeschränkt werden.
Gemäss Bundesverfassung müssen die Einschränkungen eben zwingend notwendig sein, verhältnismässig, und sie müssen durch ein überwiegend öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Und aus unserer Sicht sind die Voraussetzungen nicht erfüllt.
Dass ZEM neue Daten von elektronischen Datenträgern von asylsuchenden Menschen darf auswerten, sei eine Massnahme, die nicht verhältnismässig sei, sagt Eliane Engeler. Das wäre die Massnahme nur, wenn sie geeignet und zwingend erforderlich wäre. Zwingend erforderlich wiederum wäre sie nur, wenn der gleiche Zweck nicht mit milderen Massnahmen erreicht werden könnte.
Es gibt mildere Massnahmen in diesem Fall. Die Asylsuchenden haben schon heute eine gesetzliche Mitwirkungspflicht im Verfahren. Sie können dazu freiwillig eben Handy- und Computerdaten als Beweismittel abgeben. Zum Beispiel Fotos, die Flucht dokumentieren oder Korrespondenzen. Das wird zum Teil auch gemacht. Und außerdem nützt ZEM auch schon andere niederschwelligere Prüfverfahren, zum Beispiel Social Media Profile, die öffentlich zugänglich sind, und das genügt.
Der Nutzen der Auswertung von Handydaten, Computerdaten und Co. steht in keinem Verhältnis zum schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre, so Eliane Engeler. Das ist ein weiterer grosser Kritikpunkt von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Länder wie Österreich und Belgien haben die Massnahmen aus Datenschutzgründen gar nicht erst angewendet.
In Deutschland haben wir gesehen, dass weniger als die Hälfte der Datenauswertungen brauchbar waren. Und nur in 1-2% der Fälle haben sie wirklich einen nennenswerten Nutzen ergeben.
Sogar der Bundesrat und der eidgenössische Datenschutzbeauftragte haben Zweifel geäussert, ob diese Massnahmen in der Schweiz auch wirklich zur gewünschten Wirkung führen.
Und wenn man jetzt bedenkt, wie schwer der Grundrechtseingriff ist, so ist das doch nicht akzeptabel, Asylsuchende einfach versuchsweise dem auszusetzen, wenn die Verhältnismäßigkeit von Anfang an nicht klar feststeht.
Klar ist, das Parlament hat die Gesetzesänderung angenommen. In Umsetzung aber ist noch ganz viel unklar. Viele Lücken und Ungenauigkeiten kann man in diesem Gesetz finden, sagt Eliane Engeler von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Transparenz.
Der Bundesrat muss genau definieren, auf welche Datenträger als SEM zugreifen darf, wie lange die eingezogen werden dürfen. Es braucht auch klare Kriterien zur Triage und Definition der Daten, also welche Daten dürfen zur Abklärung von Identität und Nationalität erhoben werden und welche nicht, welche braucht es wirklich, oder? Und bei dem allem muss die Einschätzung vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten einbezogen werden.
Schon jetzt die Behörden Daten von Handys, Computer und Co. auswerten, allerdings im Rahmen des Strafrechts. Die Regelungen dort sind aber viel restriktiver. Die Handys von mutmasslichen StraftäterInnen dürfen nur bei schweren Straftaten und bei begründeten Tatverdächten ausgewertet werden. Bei Asylsuchenden soll jetzt aber nur schon ein Zweifel an ihren Aussagen reichen. Und das, so hat Eliane Engeler, bedeutet, dass asylsuchende Menschen in der Schweiz schlechter gestellt sind als StraftäterInnen. Und man würde ihnen pauschal unterstellen, dass sie nicht die Wahrheit sagen und ihre Identität absichtlich verschleiern.
Es gibt aber eine Vielzahl von Gründen, warum jemand keine Identitätspapiere hat. Also, zum Teil haben die Leute gar nie einen Pass oder eine Identitätskarte in ihrem Herkunftsland. Zum Teil ist das abgenommen worden, von Schlepper unterwegs. Also das ist alles nicht so einfach, wie das tönt.
Sagt Eliane Engeler im Beitrag von Nina Anliker. Neu dürfen die staatlichen Behörden Handydaten von asylsuchenden Personen auswerten, wenn ihre Identität nicht klar ist. Das hat das Parlament vor kurzem beschlossen. Die Frist vom Referendum läuft noch bis am 20. Januar 2022. Bis jetzt ist nicht bekannt, dass jemand das Referendum ergreift. Du hörst Subkutan und wir reden heute darüber, wie Behörden digitale Daten nutzen. Zum Beispiel beim Predictive Policing. Dort soll Kriminalität von Personen oder auch Orten anhand von digitalen Daten ausgewertet werden oder vorausgesagt werden. Predictive Policing wirft durchaus ein paar kritische Fragen auf, weil diese Prognosen über Kriminalität werden von Maschinen gemacht. Stichwort Maschine. Unser erster Song kommt heute nämlich von einem Pariser DJ-Duo mit dem Namen Minuit Machine. Und wir hören jetzt gerade mal rein. Das ist der Song Basic Needs. Basic Needs vom elektronischen Wave-Duo Minuit Machine. Du hörst Subkutan und weiter geht's mit Elektronik. Wir schauen heute Beispiele an, wie die Schweizer Behörden digitale Daten nutzen. Eine Welt ohne Gewalt, ohne Kriminalität, wo Verbrechen verhindert werden, bevor sie passieren. Dieser Gedanke ist etwas utopisch, aber gleich auch verlockend. So verlockend, dass verschiedene Kantonspolizeien in der Schweiz schon seit längerem daran experimentieren, wie sie Verbrechen verhindern können, bevor sie passieren. Gelingen sollen die Experimente dank dem sogenannten Predictive Policing. Was das genau ist und wieso die Idee dahinter vielleicht doch nicht so verlockend ist, hat der Bastian Zuberbühler von der Angela Müller von Algorithm Watch wissen.
Predictive Policing ist eigentlich die Idee, dass man Prognosen erstellen kann, was in Zukunft passiert. Einerseits über Personen und ihre Straffälligkeit in Zukunft, andererseits aber auch über Orte, zum Beispiel wo Verbrechen werden passieren.
Hinter vorausschauender Polizeiarbeit oder eben Predictive Policing steckt laut Angela Müller also der Versuch der Polizei, bis zu einem gewissen Grad die Zukunft vorherzusagen. Aber nicht mit Wahrsagerinnen, wie im Film Minority Report, sondern mit Hilfe von speziellen Softwaresystemen. Konkret funktioniert das laut Angela Müller so,
dass die Systeme versuchen, aufgrund von bestimmten Daten, die in sie eingefüttert werden, eine Prognose zu erstellen, ob eine Person zum Beispiel das Risiko hat, straffällig zu werden in Zukunft oder ob eine bestimmte Nachbarschaft zum Beispiel ein erhöhtes Risiko hat für Wohnungseinbrüche.
Die Predictive Policing Systeme sind also entweder personenbezogen oder ortsbezogen. Personenbezogen heisst, sie versuchen vorherzusagen, welche Personen in Zukunft ein Verbrechen werden begehen. Ortsbezogene Systeme erstellen Prognosen darüber, wo in Zukunft das Verbrechen wird passieren. Damit die Softwaresysteme ihre Prognosen machen können, müssen sie von der Polizei mit vorhandenen Daten gefüttert werden. Schauen wir das als erstes am Beispiel von ortsbezogenen Predictive Policing Systemen an. In solchen Softwaresystemen füttert die Polizei unter anderem den genauen Ort von vergangenen Verbrechen. Die Software versucht dann in diesen Daten Muster zu erkennen. Als Prognose sagen solche ortsbezogene Systeme dann zum Beispiel voraus, wie hoch das Risiko für zukünftige Verbrechen in einem spezifischen Quartier ist. Und anhand von so einer Prognose ergreift die Polizei dann ihre vorausschauenden Massnahmen, fährt also zum Beispiel mehr Patrouillen in einem Quartier mit erhöhtem Risiko. Was auf den ersten Blick sinnvoll tönt, kann laut Angela Müller aber einen problematischen Effekt haben.
Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das System Pre-Cops, das in der Schweiz eingesetzt wird, dann geht es darum, Wohnungseinbrüche in verschiedenen Nachbarschaften vorauszusagen. Dann können wir jetzt auch sagen, auch wenn das ganz fair wäre, was da für Daten reinfließen und wie das programmiert wird, kann es ja gleich sein, dass dann zum Beispiel Wohnungseinbrüche in gewissen Nachbarschaften vorausgesagt werden, wo vielleicht die Verbrechensquote eh schon sehr hoch ist. Das heisst dann auch, dass zum Beispiel die Polizei jetzt aufgrund der Prognose vom System dort auch wieder mehr wird patrouillieren. Was passiert dann? Dann wird sie auch wieder mehr Verbrechen entdecken und so weiter. Das heisst, es entsteht so eine Rückkopplungsschlaufe, die sich wie selber verstärkt. Und so dann natürlich auch jetzt zum Beispiel die sozioökonomischen Unterschiede zwischen so Nachbarschaften und die Verbrechensquote auch zementieren.
Der Rückkopplungseffekt verstärkt also laut Angela Müller künstlich den Unterschied von Quartier. Das muss man sich so vorstellen. Wenn es in einem Quartier zu mehr Verbrechen gekommen ist als in anderen, hat die Polizei mehr Daten von diesem Quartier. Sie geht mehr patrouillieren und stößt durch das auf mehr Delikte, was noch mehr Daten generiert. So wird der Ruf von einem Quartier beschädigt und es gibt unter Umständen Dynamik, die sich selber anfängt zu verstärken. Einen weiteren problematischen Effekt gibt es laut Angela Müller bei der Art und Weise, wie Predictive Policing Systeme die vorhandenen Daten verarbeiten. Besonders problematisch wäre dieser Effekt bei personenbezogenen Systemen, also bei Systemen, die versuchen, die zukünftige Straffälligkeit von Personen vorherzusagen.
Es zeigt sich zum Beispiel, dass oft die Systeme in dem Sinn erfolgreich scheinen, weil sie einfach das Risiko überschätzen. Das heisst, dass sie jetzt bei den personenbezogenen Systemen mehr Leute als riskant einschätzen und darum natürlich auch viel Treffer haben. Das heisst aber gleichzeitig auch, dass sie viele Leute als riskant einschätzen, die es eigentlich zum Beispiel nicht sind.
Nehmen wir an, dass die Polizei eine verhaftete Person im Predictive Policing System erfasst. Vielleicht will das personenbezogene System unter anderem eine Einschätzung zur psychischen Stabilität von dieser verhafteten Person. Und möglicherweise ist die Person gerade wegen der Verhaftung hässig oder verzweifelt, wirkt in dem Moment also nicht 100% psychisch stabil. Wenn ein Predictive Policing System so eine verminderte psychische Stabilität jetzt überbewertet, kann das schlimmstenfalls dazu führen, dass es die Gefährlichkeit von dieser Person überschätzt und härtere Massnahmen empfiehlt. Für Angela Müller stellt sich da eine der Grundsatzfragen, die der Einsatz von personenbezogenen Predictive Policing Systemen aufwirft.
Können wir Leute bestrafen für etwas, was sie noch nicht gemacht haben? Also das Predictive Policing Tool tut ja noch nicht die Leute bestrafen, aber es macht eine Prognose und wenn man jetzt aufgrund von dieser Prognose Massnahmen ergreift, dann kann das natürlich eine Freiheitsbeschränkung bedeuten für Personen, die ein Verbrechen noch nicht begangen haben.
Wollen wir als Gesellschaft die Freiheit von Menschen einschränken, die noch kein Verbrechen begangen haben? Soll die Polizei dürfen Massnahmen gegen Menschen ergreifen, die noch nichts gemacht haben? Und falls ja, wie genau soll die Polizei die Predictive Policing System dürfen einsetzen? Und welche Daten soll die Polizei dafür dürfen verwenden? Grundsatzfragen, die eigentlich nach einer breiten Diskussion schreien. Dass so eine breite Diskussion in der Schweiz noch nicht wirklich stattfindet, liegt laut Angela Müller unter anderem daran, wie die Polizei die Predictive Policing System aktuell einsetzt.
Die Systeme werden eingesetzt, aber sehr intransparent. Das heisst, nicht nur die Systeme selber sind intransparent und so ein bisschen eine Blackbox, weil man nicht so genau weiss, wie sie funktionieren, sondern eben wirklich auch ihren Einsatz. Also wo werden sie genau eingesetzt, in welchem Ausmaß, welche Abteilungen zum Beispiel sind beteiligt und so weiter. Und das ist, ich glaube, eines der grossen Probleme, dass man so natürlich auch nicht wirklich eine faktenbasierte öffentliche Debatte zum Thema haben und somit auch nicht wirklich faktenbasiert politisch-demokratische Regeln setzen.
Aber genau das brauche ich, laut Angela Müller. Eine faktenbasierte öffentliche Debatte, die Transparenz voraussetzt und die uns als Gesellschaft ermöglicht, Regeln festzusetzen, wie die Polizei die Predictive Policing System genau einsetzen darf. Die Regeln müssen aber mehr als nur klären, welche Daten und welche Systeme die Polizei genau nutzen darf. Sie müssen vor allem auch regulieren, wie die Polizei mit den Prognosen von diesen Systemen umgehen muss. Weil wer trägt die Verantwortung, falls sich eine Prognose als falsch entpuppt? Laut Angela Müller muss geklärt sein, was die Prognosen auslösen dürfen.
Dass es eben Möglichkeiten gibt, auch Verantwortung und Rechenschaft zuzuweisen. Also sozusagen die Ausrede, sorry, es war halt Maschine, ich habe auch nichts dafür, die können wir sicher nie gelten, weil es stecken immer Menschen dahinter. Das wird immer in einem gesellschaftlichen Kontext angewendet.
Sagt Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz im Beitrag von Bastian Zuberbühler. Algorithm Watch hat vor kurzem übrigens eine Petition gestartet. Die fordert das Verbot für eine automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Die Sendung Rabe Info hat übrigens darüber berichtet. Den Link dazu und weitere Infos findest du auf unserer Webseite. Für die nächsten knapp 4 Minuten kannst du deine Gedanken ein bisschen von diesen atmosphärischen Klängen treiben oder dir Gedanken zu diesen Grundsatzfragen machen, die in dieser Sendung aufgeworfen worden sind. Das ist der Song «Roxana» von einer grossartigen Klangkünstlerin aus New York, der Hiro Kone. We'll be right back.
einfach gutes Radio.
Du hörst Subkutan und wir haben heute kritische Fragen gestellt. Ist es verhältnismässig, dass die Behörden in gewissen Fällen Handydaten von asylsuchenden Personen auswerten dürfen? Und was passiert, wenn die Polizei mit Maschinen die Kriminalität von Personen und Ort voraussagt?
Apropos.
Zum heutigen Sendungsthema haben wir einen Plattentipp für dich parat. Und der kommt heute leider das letzte Mal aus dem Voodoo Rhythm Record Store.
Auf einer Skala von 1 bis 10 bist du nur eine 3. Auf einer Skala von 1 bis 10 warst du mal eine 2.
Reverend
Beatman
von Voodoo Rhythm Records.
Aber das war's dann. Aber
zum Thema Staat und digitale Daten kommt mir nur eine Band von Deutschland. Die heissen Humanabfall mit ihrem Album Form und Zweck. Hier mit dem Song Realismus verpflichtet. Die Band ist Anti-Staat, Anti-Digitalismus, Anti-Alles. Zwar bis South of Subterranea Records.
Ich schoss auf ein Pferd und stürzte ein weiteres zu Tode. Mein Psychotherapeut hätte mir versichert, dass es sich lediglich um die Ankündigung einer langwierigen Krankheit handelt.
Ja, der Name von der Platte, von der Band, sagt es schon, eine Band mit recht dystopischen Texten. Der heutige Plattentipp, die Band namens Humanabfall mit dem Album Form und Zweck. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung, aber noch lange nicht von der Diskussion. Wenn du ein Feedback oder weitere Gedanken hast, dann schreib uns doch an subkutan@rabe.ch oder per Facebook. Den Podcast und alle Links zu der Sendung findest du wie immer auf unserer Webseite rabe.ch. Nächste Woche geht es bei uns um investigativen Journalismus, zum Beispiel um das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat. Bellingcat macht Faktenchecks im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Zu der heutigen Sendung beigetragen haben Nina Anliker, Bastian Zuberbühler und Zita Bauer. Und auch ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Lea Stadelmann. Bis zum nächsten Mal.
Rabe!
Einfach gutes Radio.